Ja, ja. Die ist in ihrer höflichen, diplomatischen Form, wenn ich Sie richtig verstanden habe, war die Frage die Eskalation der imperialistischen Konkurrenz mit dieser Krise und ihren Wirkungen und mit den eigenen Rettungsmanövern. In ihrer höflichen, diplomatischen Form ist sie bereits im Gang mit diesen ganzen Konferenzen. Die Konferenzen haben ja zweierlei Stoff. Der eine Stoff ist die Sache. Was für Arrangements kriegt man her, um den Schaden, den es jetzt schon gibt, für die Währungen wie für die Konjunktur. Also Konjunktur fasse ich jetzt mal das ganze Geld verdienen mit Produktion und Handel zusammen. Wie kriegt man das hin, den Schaden für Geld und Konjunktur so zu deichseln, dass er unsere Nation am wenigsten, und das schließt natürlich ein, andere Nationen härter trifft. Das ist der Stoff, der kommt in diplomatischer Form in diesen Konferenzen zur Sprache, der bewegt aber auch die Regierungen in all ihren Programmen, was sie für Konjunkturprogramme machen. Du darfst nicht unterschätzen, dass schon jedes Konjunkturprogramm einer Nation eine Kampfansage an alle Konkurrenten ist. Weil das heißt, wir jedenfalls sorgen bei uns für eine Produktivkraft, mit der wir andere Nationen niedermachen können. Dass dazu Konferenzen gleich dazugehören, liegt auf der Hand, denn das müssen die anderen sich gefallen lassen. Also Konferenzen, die den freien Handel erstmal sichern, sind die imperialistische Waffe derer, die meinen, sie gewinnen diese Konkurrenz. Umgedreht sind, was bei uns gleich oder in den Zeitungen schon verteufelt wird, oh Gott, jetzt kein Protektionismus. Der Protektionismus ist eine auch in die Welt des Imperialismus gehörige Abwehrmaßnahme. Und da hast du jetzt erstmal nur den Stoff Konkurrenz um die Verteilung des Schadens. Bei jeder Konferenz dieser Art, natürlich auch außerhalb, aber Konferenzen sind da der Trennspiegel für, geht es außer um die Sache, um das Kräfteverhältnis zwischen denen, die diese Konferenz abhalten. Wer kann wen zu was zwingen? Was lassen die sich sagen? Wo kann man die hinfixieren? Du kannst mal vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine kommunistisch-politologische Doktorarbeit über die ein Jahr Merkel. Wie die Frau die Beziehungen Deutschlands zu den USA definiert. Wenn man da mal recherchieren könnte, welche Erpressungen so unter der Hand und welche Winke von der einen zur anderen Seite gelaufen sind, wer muss sich von wem wie viel gefallen lassen. Das wird alles auf der öffentlichen Ebene überspielt durch diesen Unsinn von wie vertragen die sich und stimmt die Chemie zwischen dem Weib und dem Mann und lauter so Zeug. Aber dem liegt immer zugrunde, dass ein Ringen um das Kräfteverhältnis zwischen den Nationen, die in der Welt das Sagen haben. Und das sind nun mal im Wesentlichen die Euros und die Amerikaner. Und jetzt pushen ihnen auch noch die Russen dazwischen, die mal mit einem Krieg klargemacht haben, sie lassen sich auch nicht alles gefallen. Und die Chinesen, die haben auch so ihr eigenes Programm. Und die Japaner auch. Und auf einmal hast du so eine multipolare Welt und jeder intrigiert und arbeitet gegen den anderen. Und das ist nicht neu. Aber du kannst ja schon zusehen. Und jede Konferenz dokumentiert das, wie dieses Ringen eben auf den beiden Ebenen, wer muss auf wen hören und wie sehen die zukünftigen Arrangements für die Weltordnung aus, wie darum gerungen wird.
Nochmal eine Frage. Ja. Meine Frage war eher zu Richtung Fritz, was die dritte Welt in beiden wiederbildet, durch seine wirtschaftliche Macht, auch durch seine Mittel.
Nein, solange die Sache überhaupt so funktioniert, ist einfach der freie Welthandel über das Schicksal ganzer Nationen entscheidet. Solange die Lizenz an das Finanzkapital über Währungen zu befinden, sie zu vergleichen, durch ihren Handel praktisch ganzen Nationen das Maß ihres Reichtums und ihrer Armut zuzuweisen, solange das nicht widerrufen ist, und widerrufen können das bestimmt nicht die Drittweltler, sondern das machen die imperialistischen Nationen schon unter sich aus, solange geht die ganze Schiene. Wofür wird die benutzt? Wie geht das Elend, die Verelendung dort voran? Wie wird es durch die Praxis des Welthandels und des Weltgeschäfts und jetzt vielleicht noch zusätzlich durch den IWF in einer wieder neuen, größeren Rolle entschieden? Mit den lege ich mich nicht so drauf fest, ich hätte gesagt, Imperialismus findet in Form von Konferenzen statt, sondern ich wollte umgekehrt sagen, die Konferenzen sind die höfliche Oberseite eines imperialistischen Ringens. Es ist wie mit dem Eisberg, diese 10%, die oben rausgucken, sind das höfliche Getue, und die Sache spielt sich im Festlegen ab, wozu kann eine Nation eine andere nötigen. Auf dem Sektor übrigens werden dann die absurdesten Sachen untereinander kommensurabel. Dann ist auf einmal die Frage, wie schützen wir das Weltklima? Du kannst nicht mehr glauben, denen allen ist das Weltklima sowas von egal. Aber die Frage, wer kann über das Weltklima wen? Und das ist dann der Titel für ein Kräftemessen in der Frage, wie geht die Energiewirtschaft der Zukunft weiter? Wer kann da wem was als Bedingung aufs Auge drücken? Das sind so die Weichenstellungen, die schon dann ein Stück zukünftigen Weltmarkt betreffen. Und diese Finanzkrise, wenn das in die Phase übergeht, jetzt wird da mal neu was geregelt auf der Welt, da kannst du dich drauf gefasst machen, schau, die Regelung, die heute noch Bestand hat, ist das Ergebnis eines eindeutig von einer Seite gewonnenen Weltkriegs. Meinst du, die Reform davon ginge billiger ab? Ja, jetzt tun sie alle so wie der Finanztsunami, der hält ungefähr das Zeug von einem Weltkrieg. Aber nebenher spielt sich ja das Kräftemessen zwischen den Nationen sowieso auf noch ein paar anderen Ebenen ab, als bloß in der Frage, wer verkauft die meisten Autos. Aber das geht jetzt von der Finanzkrise wirklich weg, und dann wäre das nächste Thema, wie sieht denn die Weltlage überhaupt aus? Vor einem Jahr haben wir mal dazu einen Aufsatz verbrochen, der ist noch immer haltbar. Also wie das Kräftemessen auf der anderen Etage aussieht. Eine Welt seit etlichen Jahren federführend durch die USA, hilfsweise durch ihre Verbündeten, geordnet. Dann lasse ich mal Revue passieren, wie die Ordnung aussieht. Aber wie gesagt, ein anderes Bett, andere Nummer.
Vielleicht noch eine trivialere Frage. Wie gesagt, haben wir die Spareinlagen sozusagen nicht diese nationale Gewährleistung des Finanzwesens stützen. Wie sieht das aus in Situationen, wo ja sehr viele Schulden, die ganze Krise wurde ausgelöst durch diese Subprime-Krise, also Immobilienkrise, und es gibt ja Staaten anders als hier, wo ein großer Teil der Bevölkerung einfach Kredit haben und andere Schulden hat. Also wenn die Verschuldung einer Großzahl der Bevölkerung als gegeben hingenommen wird, wie würde das dann eben diesen Übergang von den Sprachen beeinflussen? Weil ich bin ja, wenn ich
das betonen Sie nicht mal nicht, dass der Konkursverwalter dann mit Ihnen anstellt. Nein, das ist. Er sagt, es gibt doch nicht bloß, es gibt doch Nationen, in denen macht der Staat sich anheischig, die Sparguthaben zu retten. Aber es gibt doch auch andere, da sparen die Leute gar nicht so viel, sondern haben im Wesentlichen Kreditkartenkunden. Wie sieht es denn da aus? Naja, da ist der Staat auch dabei, siehst du ja in den USA, das Finanzsystem zu retten, damit die Geldvermögen in seiner Gesellschaft stabil bleiben. Und so ist es ja auch nicht, dass insgesamt gesprochen die amerikanische Gesellschaft intern in dem, was sie an ihr Vermögen verbucht, schon nichts anderes als Schulden hätte. Das geht schon über die Banken und deren Wertpapiere, dass alles, was in den USA verdient wird, und bei den Banken liegt und sich dort vermehrt und wieder neu investiert wird oder verbraucht wird oder sonst was, dass das gleichzeitig neben dem, wie es der Privatmensch benutzt, in die Weltfinanzmärkte geflossen ist und dort sein trauriges Schicksal jetzt erlitten hat. Und was die Schuldner selbst, die kleinen Schuldner betrifft, also ob die sich von der Pleite ihrer Bank was versprechen können, halte ich für sehr zweifelhaft, weil wie gesagt der Konkursverwalter auch nicht faul ist. Das andere aber, was man auch nochmal nicht berücksichtigen kann, es wird ja immer an die Wand gemalt, es kommt womöglich eine zweite Welle von Finanzkrise dadurch, jetzt sind die Häuslebauer mit ihren Kleidern durch, aber jetzt kommen die Kreditkartenschuldner, gerade in den USA mit ihren Schulden, und dann geht dieselbe Arie nochmal los. Es kann schon sein, dass das wieder ein neuer Anlass wird. Bloß für was? Es ist eine Sache, wenn mal an dieser Stelle irgendein Schuldner insolvent wird. Wobei bei den Häuslebauern ja sowieso der Witz ist, dann bleibt die Bank ja schlimmstenfalls auf deren Haus sitzen. Okay, dann zeigt sich auch, dass eigentlich ein Haus, wenn man es als Geldwert betrachtet, fiktives Kapital ist und kein Gebrauchswert. Aber das habe ich vergessen vorhin zu erklären. Das andere ist, es ist eine Sache, ob ein erster Schuldner insolvent wird und welche Phalanx von Dominosteinen das Weltfinanzgewerbe hinter diesem ersten Schuldner alles aufgestellt hat an fiktivem Kapital, sodass der erste Anstoß dieses Zahlungsversprechens, dieser Hypothekenkredit, verkauft als fiktives Kapital, garantiert durch die Einnahmen aus diesem Hypothekenkredit. Dieses fiktive Kapital wird annulliert, dass dann nicht bloß, dass damit dann die Sache nicht rum ist, sondern dass dann das nächste Wertpapier, in dem ein Zahlungsversprechen drinsteckt, das lautet auf das Zahlungsversprechen vorher. Das ist herausgezogen aus dem fiktiven Kapital, das jetzt gerade annulliert worden ist. Dass dann diese ganze Kette in Gang kommt, auf einmal ist nicht bloß dieser Kredit nichts mehr wert und die Bank ist traurig, aber geht zur Tagesordnung über, sondern dass dann gleich wieder befürchtet wird, schon wenn die Studentenkredite nicht mehr abgelöst werden, kommt wieder eine ganze Lawine in Gang. Ja, da muss erstmal jemand hintereinander diese ganze Kette von fiktivem Kapital, also von Dominosteinen aufgestellt haben, damit die alle umfallen. Und von dem wollte ich eigentlich heute, also davon wollte ich heute eine Ahnung vermitteln. Also von der Technik, nicht von der Technik, sondern davon, dass das die Leistung des Kreditgewerbes ist, sowas alles aufzubauen und was es heißt, wenn das alles zusammenfällt. Es ist noch ein Haufen Fragen dazwischen, aber eins vielleicht wenigstens noch als Hinweis. Das Gerücht, damit hätte sich das Finanzkapital von seinem eigentlichen Auftrag entfernt, das ist ein Quatsch. Weil wenn jemand dem Finanzkapital einen Auftrag gibt, dann ist es der Staat, der es einrichtet. Und wo auch die staatlichen Instanzen in ihrer ganzen kollektiven Weisheit wissen, wofür sie das einrichten. Und einer der Zwecke, wofür es einen solchen Finanzüberbau braucht und wofür auch dessen exorbitantes Wachstum sehr dienlich ist, das ist die Unterbringung der Staatsschuld. Der Staat produziert ja nicht erst jetzt bei diesem 500 Milliarden Kredit, sondern Jahr für Jahr Wertpapiere. Und das sind nicht bloß die Bundesschatzbriefe, die man als sparsamer Frührentner sich irgendwie zusammengeholt hat, zusammengekauft hat, sondern der Staat produziert im Maße seiner Schulden, und die sind beträchtlich, ungefähr 2/3 des Bruttosozialprodukts der Bundesrepublik Deutschland bei uns, produziert er Wertpapiere, die ja vom Finanzsektor absorbiert sein wollen. Die wollen ja als fiktives Kapital gewürdigt sein. Und sie sollen aufgehen in einem Bestand von Wertpapieren, bei dem es gar nicht mehr auffällt, dass hinter den Wertpapieren des Staates überhaupt keine kapitalistische Verwertung steckt, sondern bloß sein Konsum. Und bloß die Garantie, ich zahle die die Zinsen, solange wie es auf dem Papier steht. Nichts als das. Und dass diese Papier akzeptiert und vom frei agierenden Finanzkapital sogar als besonders gute Papiere gewürdigt werden, darauf legt ein Staat Wert, dafür braucht er aber auch ein Finanzkapital, das seine Papiere so behandelt. Und das war vorhin eine der Perspektiven, die ich da noch mit andeuten wollte. Das braucht dann aber auch ein Staat, ein Finanzkapital, das ihn so behandelt. Wenn Staaten vom internationalen Finanzkapital mit ihren Schulden so Schofel behandelt werden, dass die gar nicht kaufen, dass dann staatliche Schulden entwertet oder dem Staat zurückpräsentiert werden, löse uns aus, gib uns dafür Besseres, eine bessere Ware als deine blöden Wertpapiere, dann ist ein solcher Staat genauso schnell am Ende wie eine Sparkasse, der ihre Einleger immer mit der Aufforderung kommen, zahl mich aus. Also nur, das war nur noch eine letzte Bemerkung, dass sich gar nicht erst die Vorstellung verfestigt, das wäre ein Überbau und den könnte man sich einfach schenken. Der Staat braucht den für das, wovon er selber lebt, nämlich für seine Schulden und für die Anerkennung seiner Schulden und des Geldes, auf das seine Schulden lauten. Und das ist dann schon wieder ein anderer Artikel in unserer Zeitschrift über die Weltwirtschaft und wie sie funktioniert, haben wir uns da ja auch mal verbreitet. Hat die noch die Nummer? Auch so ein Grundsatzartikel. Gibt es aber auch alles jetzt auf CD-ROM. Ja, mach mal.
Ist dieses 500 Milliarden Paket, das ist schon eine Geldentwertung, oder? Wenn ich 500 Millionen rauslasse, wird der Euro irgendwann weniger, weil dann mehr Geld da ist.
Naja, kann man mal abwarten. Erstmal ist es ein Geld, das kaputtgegangenes Geld der aller Geldbesitzer ersetzt. Und die werden darüber nicht einfach wieder schön zahlungsfähig wie bisher, sondern erstmal wird das Finanzgewerbe instand gesetzt, mehr zu spekulieren, wieder zu spekulieren. Nebenher wird dann, wenn es gut geht, das Geldvermögen der Gesellschaft gerettet. Das wächst dadurch sicher nicht. Recht hast du in dem Punkt, das Geld, das dann in der Welt ist, dem entspricht eine vielleicht um 20 Prozentpunkte aufgestockte Staatsschuld. Und wenn man das Finanzgewerbe so rumfuhrwerken lässt wie bisher, international vergleichend, auch was die Solidität der Währungen betrifft, dann kann es dem Staat durchaus blühen, dass da die Entscheidung fällt, dieses Geld ist nichts mehr wert. Eins, hinter dem nicht mehr hinter dem eine Staatsverschuldung von 100% steht, da ist doch jetzt mal Vorsicht angeraten und das lassen wir fallen oder sowas. Oder werten es ab im Verhältnis zu anderen Nationen. Wenn, dann entscheidet sich die Frage nach der Qualität des Geldes über die Qualität der gesamten Staatsschuld. Deswegen auch, wenn das weiter ausufert, wenn es bei den 500 Milliarden nicht bleibt, wenn es bei einer Staatsverschuldung von 80% nicht bleibt. Das sind dann so die Situationen, da denkt so ein Finanzminister dann auch schon mal an eine Währungsreform, die ihm dann die absolute Summe seiner Schulden aber sehr drastisch erleichtert. Aber da merkst du, da kommt keine Inflation raus, sondern eine Enteignung durch den Staat. Es ist ja nicht so, als ob die Eigentumsfrage nicht dauernd irgendwie oder immer mal wieder zum Kapitalismus gehört. Jede Währungsreform stellt sie. Und wenn ich sage, die Eigentumsfrage wird gestellt, dann ist das nichts als eine blöde Metapher dafür, dass der Staat sie beantwortet. Mit einer Währungsreform dahingehend, machen wir mal halbe, 80% weg. Was war denn bei der letzten? Aber das war ja noch die vorletzte, der D-Mark. Also wenn dann so direkt den Schluss drauf ziehen, jetzt ist viel Geld in der Welt und das ist doch inflationär, da darf man nicht vergessen, das ist ein Geld, das hat der Bankensektor für sein Geschäft und die Geldeinlagen der Kundschaft, sogar das, womit produktive Kapitalisten und Händler ihr Geschäft betreiben, das ist damit nicht automatisch mehr geworden.
fiktives Kapital, Kapital an sich ist schon fiktiv. Und in Deutschland die Hauptmenge des Geldes ist schon zu lang, investiert worden, so viele Euro, die wir haben. Kann es nicht sein, dass die Stadt überhaupt keine andere Möglichkeit hat, als die Banken zu retten, weil sonst ist gar nicht zusammen die Wirtschaft.
Ja, so ähnlich wollte ich das sagen. Wenn wirklich dieses ganze Wertpapierwesen praktisch nichts mehr wert ist, aber das ist nichts mehr wert, ein fiktives Kapital, ich weiß nicht, ob das da richtig verstanden ist. Ich wollte nicht einfach sagen, ist doch letztlich alles bloß fiktiv. Weil eine Geldsumme, die investiert wird und durch Produktion und Handel vermehrt wird, die ist nicht fiktiv. Da tut ein Geld seinen Wert, seinen Dienst. Schau, es geht jetzt wirklich in eine andere, aber sehr fundamentale Ecke. Wie es nämlich im Kapitalismus zugeht. Wenn man mal ganz primitiv denkt, muss man sagen, kein Mensch lebt vom Geld. Sondern jeder lebt von dem, was er ist und den Waren, den Gütern, die er verbraucht. Wenn das die Wahrheit wäre, schon die ganze ökonomische, dann wäre die Sache schnell rum. Dann müsste man nur noch zusehen, dass genug davon immer da ist. So ist es nicht bei uns. Sondern die ganze Versorgung mit wirklichen Gütern ist zur abhängigen Variable davon gemacht, dass ein Produzent damit Geld verdient. Wie verdient er mit der Herstellung und dem Verkauf von Waren Geld? Das erzähle ich heute Abend nicht, aber dafür gibt es auch eine Arbeitsgemeinschaft, die sich um das Kapital von Marx kümmert oder das mal ausgiebig erläutert. Es geht durch Arbeit, die Produkte herstellen, weil wenn nichts hergestellt wird, dann hat man nichts, was man leben kann. Dass diese Arbeit dazu dient, Geldvermögen zu vermehren, ist die kapitalistische Art, den Reproduktionsprozess der Gesellschaft abzuwickeln. Aber da ist umgedreht das Geld, das da investiert und neu geschaffen wird, ist die ökonomische Form des gesellschaftlichen Lebensprozesses. Und da ist das daran reingesteckte Geld, das ist realisierter Warenwert. Jetzt frage ich mich auch noch, was das für ein Ding ist. Das ist überhaupt ein Rätsel, aber der Marx hat es gut erklärt. Das ist realisierter Warenwert, der selber für seine eigene Vermehrung wieder investiert wird. In eine neue Produktion von Waren. Das ist mal das Elementare. Noch der Kredit den Banken dadurch vergeben, dass sie Überschüsse von Produzenten und Händlern oder auch das, was ein Konsument, der Geld verdient hat, übrig hat, einsammeln, erfüllt auch noch den Tatbestand des realisierten Warenwerts. Und wenn sie das dann weiterverleihen und jemand wirtschaftet damit, dann ist es auch noch nach der Seite hin das verdiente Geld der Gesellschaft. Der geschaffene wirkliche Reichtum, der sich durch erfolgreichen Handel in Geld verwandelt hat. Hast da natürlich schon den Übergang dazu, für die Bank, die das so verwendet, verschiebt sich da schon ein bisschen was. Da kommt es gar nicht mehr an auf den Reichtum, der geschaffen worden ist, sondern da leitet sie ihre Kompetenz, das Geld zu verleihen, ihre Macht, ihre Kreditmacht, aus der Erwartung ab, dass damit was angestellt wird, dass damit neues Geld verdient wird. Und der Bank ist es schon wurscht, ob das, was dann an sie zurückfließt, wer das auf welche Weise verdient, Hauptsache es wird nominell verzinst. Das ist das Rechtsverhältnis, in das die Bank sich zu ihrer Kundschaft begibt. Fiktives Kapital ist in dem Sinn was viel Engeres, also im Sinne von Marx, was viel spezieller zu definieren ist. Das ist nicht die Unterwerfung der wirklichen Produktion unter die Gesetze des Eigentums. Das ist selber schon absurd genug, deswegen haben Kommunisten da auch was dagegen. Aber, also nicht weil es absurd ist, sondern weil es dann außerdem noch so schädlich ist. Aber es ist nicht diese gesellschaftliche Natur des Reichtums gemeint bei fiktivem Kapital. Der Reichtum als Geld existiert, dass man Zugriffsmacht in Form eines Gegenstands als Geld in der Portemonnaie mit sich herumtragen kann, dass gesellschaftliche Macht als Ding existiert, das ist die Irrationalität des Kapitalismus überhaupt. Aber das fällt nach dem, wie ich es erklären wollte, nicht unter die Kategorie fiktiv. Es fällt meinetwegen unter die Kategorie gemein und abschaffungswürdig. Fiktiv ist Ein Kreditverhältnis, das vom Schwanz her aufgezäumt ist. Ein Kreditverhältnis, wo das Versprechen eines Ertrags der Ausgangspunkt dafür ist, eine Summe zu postulieren und nicht bloß ideell sich auszudenken, sondern gar zu behaupten, die existiert. Und wenn das nicht irgendwer macht, sondern eine Bank oder eine Finanzabteilung von einer großen Firma, dann gilt das auch und lässt sich verkaufen. Der Verkauf ist die Beglaubigung, dass die Fiktion was wert ist. Sonst, der Kapitalismus bringt es fertig, aus jeder regelmäßigen Einnahme fiktives Kapital zu machen. Wenn eine Versicherung sagt, ich kriege von dem Autobesitzer jedes Jahr 1.000 Euro, dann kann sie aufgrund von diesen 1.000 Euro, dann kann sie dieses Versicherungsverhältnis verkaufen und dann ist es so viel wert, wie sich eine Summe rentiert, die jedes Jahr 1.000 Euro einbringt, also meinetwegen 10.000 oder 20.000. Das ist der engere Begriff von fiktivem Kapital. Er säuft das nicht in der Entdeckung, eigentlich ist doch alles im Kapitalismus, was nicht wirklich essbare, also benutzbare Ware ist, gesellschaftliches Verhältnis. Da hat der Marx andere Ausdrücke dafür. Da sagt er zum Beispiel so etwas Hässliches wie Fetisch dazu. Fetisch, das ist, was die Gläubigen einer Naturreligion anbeten, weil sie meinen, das Ding hat Macht. Und der Marx macht die Analogie, weil er sagt, schaut euch mal diese Bürger an. Die tragen eine Kommandomacht über die Produkte anderer Leute im Portemonnaie als Ding mit sich rum. Wenn es nicht so furchtbar wäre, wäre es zum Totlachen. Dann sagt er Fetisch dazu und will damit andeuten, das ist eine Gesellschaft, die ist mit ihrer Ökonomie letztlich nicht weiter gekommen als die alten Heiden mit ihrem Aberglauben. Aber das ist das Kapitel, das ist das Fundamentale. Und wie gesagt, fiktives Kapital ist was Spezielleres. Oh, da war noch eine Frage, so eine Wortmeldung.
Kredit ist ja eigentlich auch, also Sie haben einen Kredit bei mir, dass ich Ihnen zuhöre. Und Sie auch dann bei mir, dass ich die mir zuhöre. Und wenn ich etwas sage, was nicht relevant wäre, dann passt der Kredit. Und dann hören Sie mich bei der Zukunft nicht. Im Grunde kann man das ja da alles aber auch machen.
Aber lass es mal, er sagt, wenn er mir zuhört und ich höre ihm zu, das ist doch auch sowas wie ein Kreditverhältnis, weil die Analogie ist, ich erwarte, dass er keinen absoluten Unsinn redet, er erwartet, dass ich keinen absoluten Unsinn redet, das ist gewissermaßen der Vorschuss, den man sich wechselseitig gibt. Bloß lass diese Analogien, die taugen überhaupt nichts. Wenn du so denkst, dann denkst du den Kredit als ökonomisches Ding, in einer Weise, wo du von allem Ökonomischen wegdenkst. Ich weiß schon, dass in den Unis gerne so gedacht wird. Denken wir mal über einen Gegenstand so nach, dass die Bestimmung, die uns interessiert, mal als erstes weg ist. Dann können wir sie nämlich irgendwo anders herholen. Denken wir mal aus dem Kredit alle Ökonomie weg, dann ist es ein bloßes Vertrauensverhältnis. Und dann reden wir jetzt gar nicht drüber, worauf da vertraut wird, sondern wir reden über das Vertrauensverhältnis. Wir lassen uns einfallen zum Vertrauensverhältnis. Ein Vertrauensverhältnis ist doch sogar schon, wenn man sich miteinander unterhält. Ein Vertrauensverhältnis ist doch sogar schon, wenn man Auto fährt, weil dann verlässt man sich ja darauf, dass der andere sich auch an die Regeln hält. Vertrauensverhältnis ist doch dies und jenes. Am Ende ist auch noch eine Liebschaft ein Vertrauensverhältnis. Und jetzt reden wir mal über Vertrauensverhältnisse. Verstehst? Dann red meinetwegen über Vertrauensverhältnisse, aber über die Ökonomie kriegst du dann nie wieder was raus.
Genau, darüber reden.
Ja, dann bist du aber in der falschen Veranstaltung.
Entschuldigung. Vertrauen ist ja eine Toleranz, in die ich dann nicht mein eigenes Glück oder mein eigenes Leben in anderen Händen kriege. Es ist nicht im Grunde auch so, wie weit jeder von uns sein Geld oder sein Leben nach der Hände gibt und dauert darauf, dass da etwas Gutes gemacht wird und ein Überbau der Welt aufgebaut wird. Also ein Überbau der Staat oder der
Welt. Wenn du mich fragst, ne? Ich möchte dann schon wissen, was Inhalt des Vertrauens ist. Und ich würde mich mit der Abstraktion irgendetwas, was man formell als Vertrauen kennzeichnen kann, ist doch überall am Werk, nicht zufrieden geben. Ich kann unterscheiden zwischen dem, wenn ich mich auf meine Freundin verlasse und der Postbank. Für mich sind das zwei Welten. Und ich halte es wirklich für einen Fehler, da nach einem gemeinsamen Nenner zu suchen und diesem Nenner eine wichtige Bedeutung beizumessen. Ernstlich, ich halte das für einen Denkfehler. Ich halte es für einen Fehler, zwischen disparaten Dingen einen gemeinsamen Nenner zu suchen und diesem gemeinsamen Nenner dann einen Erklärungswert zuzumessen. Kleiner Lesetipp. Hegel sagt ja was. Ja, war ein Philosoph des frühen 19. Jahrhunderts, hat unter anderem außer seinen dicken Schwarten einen Aufsatz für die Berliner Illustrierte fürs intellektuelle, vorwiegend weibliche Publikum geschrieben und hat sich da herausgefordert gefühlt, mal zu sagen, die Frage zu beantworten, wer denkt abstrakt? Das müsste man lesen. Google, abstrakt, wer denkt, Hegel, hast du einen kleinen Aufsatz? Also das, was ich jetzt gemeint habe, ist da unübertrefflich auf den Punkt gebracht.
Ja. Mir ist jetzt aufgefallen, die Tagung der 21. Juni dieses Jahres. Ab diesem Tag ist der Beschluss bei der Höhe gefallen, der Dollar gestiegen, der Euro ist so. Ich meine, das hat einen Zusammenhang mit der ganzen Krise.
Das gehört rein in die ganze Abfolge von verschiedenen Daten des Fortschritts dieser Krise. Das hat ganz viele solche Daten. Die Rettung von dieser einen Investmentbank in New York war da ein Datum. Dann, dass eine Woche später die andere Investmentbank hat pleite gehen müssen, war das nächste Datum. Dann die Rettung von diesen Fannie Mae und Freddie Mac. Lauter so Daten nacheinander. Und dann ist mal der Dollar gefallen und mal gestiegen. Dann sind Rettungsprogramme des Staats aufgelegt worden und prompt ist für die Banken. Und prompt ist eine neue Spekulationswelle losgegangen mit dem Öl. Prompt waren die Dollarbesitzer, weil auf Öl spekuliert worden ist, im Vorteil, weil das Öl in Dollar abgerechnet wird. Und so. Das kann man alles, wenn man will. Obwohl es zum Begriff der Sache nichts dazu tut, in die Fortschritte dieser Krise einordnen. Interessant finde ich daran eigentlich nur, dass man daran sieht, wie zählebig das Finanzkapital seine eigentlich schon kaputtgehenden Produkte verteidigt. Hat auch nichts genützt.